SWR 2 Wissen.
Ein Dienstagabend in der Hardwall Arena, einer großen Sportstätte im Norden Helsinkis. Aus den Lautsprechern dröhnt die Melodie der russischen, ehemals sowjetischen Nationalhymne durch die Halle. 10.000 Eishockeyfans haben sich von ihren Plätzen erhoben. Es wird höflich geklatscht und unten auf dem Eis gesellt sich ein Sänger zu den beiden Eishockeyteams, die in einer langen Reihe Aufstellung genommen haben. Man spielt an diesem Abend in der finnischen Hauptstadt. Grund genug, die finnische Hymne dann auch zu singen vor dem Match. Eishockey, Finnland gegen Russland. Da gibt es legendäre Begegnungen. Erst bei der diesjährigen Weltmeisterschaft spielten die Nationalteams beider Länder in Köln um Platz 3. Russland gewann am Ende mit 5:3. Doch an diesem Abend stehen sich nicht die Nationalmannschaften beider Länder auf dem Eis gegenüber. Die Hardwall Arena ist Heimspielstätte von Jokerit Helsinki. Und das Hauptstadtteam mit dem Joker als Vereinsemblem spielt seit 2014 nicht mehr in der finnischen, sondern in der ersten russischen Eishockeyliga. Der Kontinentalnaja Hokkinaja Liga, kurz KHL. Das heutige Gästeteam AK Bars Kasan hat eine lange Reise hinter sich. Die Millionenstadt Kasan an der Wolga liegt 2000 Kilometer südöstlich von Helsinki. Nicht ganz so viel, aber immerhin 1340 Kilometer misst die gemeinsame Grenze, die Finnland mit Russland teilt. Beide Länder hatten schon immer ein besonderes Verhältnis, auch im Kalten Krieg. Der war in Finnland nie ganz so frostig wie im Rest der westlichen Welt. Und handfeste Auseinandersetzungen gibt es höchstens noch bei Spielen wie jetzt auf dem Eis der Hardwall Arena.
Finnland und sein Nachbar Russland. 100 Jahre Unabhängigkeit. Eine Sendung von Christoph Kersting.
Zwar sind von den insgesamt 29 Mannschaften in der KHL die meisten russisch, außer Jokerit Helsinki gibt es aber noch einige weitere Teams aus Europa oder Asien. Aus Riga, Bratislava oder Minsk etwa. Neuester Zugang ist das Team Red Star Kunlun aus Peking. Ein finnisches Team in der russischen Liga. Clubchef Jukka Kohonen berichtet in der Spielpause nach dem ersten Drittel, wie es dazu kam. Die Entscheidung, mit Jokerit in der KHL zu spielen, sei keine Liebeserklärung an den russischen Nachbarn, sagt Kohonen mit einem Schmunzeln.
Der Hauptgrund war die Tatsache, dass die finnische Liga schon seit geraumer Zeit immer mehr an Attraktivität verloren hatte. Und Jokerit war klar, dass wir irgendetwas unternehmen müssen. Gleichzeitig war da dieses strategische Denken auf Seiten der russischen Liga. Wir wollen uns öffnen, vor allem in Richtung Westeuropa. Und Finnland als Ziel war da naheliegend, weil es immer schon enge Verbindungen zwischen beiden Ländern gab. All das waren parallele Entwicklungen. Es passte am Ende einfach für beide Seiten.
Hinzu kommt, einer der Mehrheitseigentümer von Jokerit ist seit 2013 der finnisch-russische Milliardär Roman Rotenberg, Sohn des Bauunternehmers Arkadi Rotenberg. Der wiederum ist ein alter Jugendfreund und Judo-Partner von Wladimir Putin und baut mit seiner Firma Stroygas Montage aktuell eine neue Brücke von der Halbinsel Krim hinüber aufs russische Festland. All das ist schwieriges Terrain für Clubchef Jukka Kohonen. Konkret will er sich zum Krim-Engagement des Rotenberg-Clans nicht äußern.
Ich sehe uns aber nicht als so etwas wie ein Vehikel russischer Propaganda. Eher als einen Brückenbauer zwischen Russland und Finnland und auch zwischen Russland und Europa insgesamt. Wir wollen hier keine Sportdiplomatie betreiben. Aber klar, auf diese Schiene rutschen wir schnell, besonders weil das finnisch-russische Verhältnis ja gerade in diesem Jahr, wo wir 100 Jahre Unabhängigkeit von Russland feiern, viel diskutiert wird. Ich persönlich schaue dabei weniger auf den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg in den 70er Jahren. Auch ich bin finnischer Patriot, aber ich stelle doch fest, Finnland und Russland haben in ihrer Geschichte vor allem friedlich miteinander gelebt. Und auch als Finnland noch ein russisches Großfürstentum unter den Zaren war, haben wir profitiert von den Russen. Es gab die erste Industrie und Eisenbahnstrecken wurden gebaut damals.
Seit Mitte des 12. Jahrhunderts waren große Gebiete des heutigen Finnland Teil des schwedischen Königreichs. Und das Erbe aus dieser Jahrhunderte anhaltenden Verbindung wirkt bis heute nach. Nicht nur Finnisch, auch Schwedisch ist offizielle Amtssprache in Finnland. So ist beispielsweise, sobald es offiziell um die Hauptstadt geht, nicht nur von Helsinki die Rede, sondern immer auch von Helsingfors, wie die Stadt auf Schwedisch heißt. Sämtliche Straßennamen im Land sind zweisprachig, ebenso Durchsagen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und jedes Schulkind in Finnland muss auch Schwedisch lernen. Jahrhundertelang verschoben sich die Ostgrenzen Finnlands immer wieder hin und her, denn Russland war die schwedische Expansion gen Osten ein Dorn im Auge. Anfang des 18. Jahrhunderts gewann schließlich Moskau durch den großen Nordischen Krieg die Oberhand. 1809 wurde Finnland Teil des russischen Zarenreiches, als relativ eigenständiges Großfürstentum. Helsinki löste Turku als Hauptstadt ab. Die finnische Unabhängigkeit gut 100 Jahre später wäre kaum denkbar gewesen, ohne das politische Erdbeben, von dem Russland selbst durch die Oktoberrevolution ergriffen wurde. Nur einen Monat nachdem Lenins Bolschewiki in Petrograd die Macht übernommen hatten, erklärte der finnische Senat am 6. Dezember 1917 Finnland für unabhängig. Der 6. Dezember ist seitdem Nationalfeiertag in Finnland. Und der wird natürlich in diesem Jahr groß begangen in Suomi, wie Finnland auf Finnisch heißt. Vom finnischen Meerbusen im Süden bis nach Lappland im hohen Norden gab es schon das gesamte Jahr über Kulturveranstaltungen, Konzerte, Lesungen und vieles mehr. Meistens ohne viel Lärm und großes Tamtam, was ganz gut passt zu den Menschen und ihrer Mentalität. Ruhig, gelassen, manchmal auch etwas eigenwillig geht man die Dinge an in Finnland. Was dabei auffällt: Finnland feiert zwar 100 Jahre Unabhängigkeit von Russland und das finnische Motto des Jubiläums lautet Yhdessä, gemeinsam. Dennoch spielt der große Bruder im Osten dabei keine wirkliche Rolle, kommt kaum vor in den Feierlichkeiten. Dabei ist Finnlands russische Vergangenheit allgegenwärtig, im Stadtbild von Helsinki zum Beispiel. Wer sich auf einer der vielen Kreuzfahrt- oder Fährschiffe der Hafenstadt nähert, erblickt als eines der prägenden Gebäude die Uspenski-Kathedrale. Seit 1868 thront der unter Zar Alexander II. Erbaute Sakralbau majestätisch auf einem Felsen, unweit des Hafens und Marktplatzes von Helsinki. Die Uspenski-Kathedrale ist die größte orthodoxe Kirche im westlichen Teil Europas. Seit 1917 ist sie allerdings nicht mehr russisch-orthodox, sondern gehört nun schon seit 100 Jahren zur finnisch-orthodoxen Kirche. Die Liturgie wird wie auch an diesem Abend auf Finnisch gelesen. Auch Joona Järvinen kennt die Geschichte der Kathedrale. Der 24-jährige Hauptstädter genießt mit Freunden die wenigen Sonnenstrahlen des Tages auf einer Parkbank unterhalb der Kirche. Klar, 100 Jahre Finnland, das sei schon eine wichtige Sache, findet Joona. Das Thema Russland sei aber vor allem in der jüngeren Vergangenheit eher negativ besetzt gewesen. Der Ukraine-Konflikt, die Unberechenbarkeit Wladimir Putins, all das sei besorgniserregend. Aber eine Gefahr, dass Russland wie vor 200 Jahren Finnland erneut für sich beanspruchen könnte, sieht Joona nicht.
Die Russen eine Bedrohung für Finnland? Nein, das glaube ich nicht. Natürlich wird das oft diskutiert in den letzten Jahren. Aber das ist doch eher ein Thema, das von den Medien konstruiert wird. Man muss auch unterscheiden zwischen den Russen als Menschen und der offiziellen Politik. Tatsache ist doch, Finnland würde nicht funktionieren ohne die Arbeitskräfte aus Russland, Estland und anderen Ländern.
So locker sehen das nicht alle Finnen. Joonas Freundin Karin zum Beispiel macht sich ernsthafte Sorgen. Man wisse nie, sagt sie, was Putin morgen oder übermorgen einfalle. Die Meinung der beiden jungen Leute deckt sich mit der aktuellen Stimmungslage im Land. Denn seit der Krim-Annexion im März 2014 wird Russland in Umfragen deutlich stärker als Bedrohung gesehen. Rund die Hälfte der befragten Finnen sieht das so. Vor der Ukraine-Krise hatte nur etwa ein Viertel der Befragten angegeben, Russland als reale Bedrohung zu empfinden. Und auch das Thema NATO rückt seit 2014 verstärkt in den Fokus. Denn genauso wie das Nachbarland Schweden ist Finnland bislang kein Mitglied des westlichen Militärbündnisses. Aus gutem Grund. Man wollte es sich während des Kalten Krieges und auch danach nicht verscherzen mit dem großen Nachbarn im Osten. Russland ist bis heute auch einer der wichtigsten Handelspartner Finnlands. Dabei sei das Land sehr viel enger mit der NATO verbunden, als viele denken, betont Charlie Salonius-Pasternak. Der Politologe vom Institut für internationale Beziehungen in Helsinki beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den finnisch-russischen Beziehungen.
Finland's been EU member since 1995. Started actually cooperation with NATO in a year earlier.
Finnland ist seit 1995 EU-Mitglied und kooperiert schon seit 1994 mit der NATO im Rahmen des Partnership of Peace-Programms, genauso wie Schweden. Seitdem haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit der NATO. Wie weit das tatsächlich geht, das realisieren noch nicht einmal die meisten Politiker bei uns. Tatsache ist aber, dass alle unsere wesentlichen militärischen Systeme, Kartenkodierungen und so weiter auf die NATO abgestimmt sind. Echte Neutralität sieht sicherlich anders aus. Was fehlt, ist ganz einfach der formale Beitritt zum Militärbündnis NATO. Die Diskussion, ob Finnland nicht doch NATO-Mitglied werden soll, keimt bei uns alle paar Jahre neu auf. Ich glaube allerdings, solange Schweden nicht beitritt oder Russland sich nicht offen aggressiv gegenüber Finnland verhält, wird alles so bleiben, wie es ist.
If Russia does something directly aggressive against Finland.
Faktisch würde ein Beitritt Finnlands bedeuten, Russland hätte auf einen Schlag weitere 1300 unmittelbare Grenzkilometer zur NATO. Nochmal so viel wie die bereits bestehenden mit Norwegen, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Krimkrise, Putin, NATO. All das spiele sicherlich eine wichtige Rolle in den finnisch-russischen Beziehungen, sagt auch Nadja Kahunen. Die 43-Jährige mit dem russischen Vor- und finnischen Nachnamen stammt aus Petrozavodsk, einer Industriestadt am Onegasee, 400 Kilometer nordöstlich von St. Petersburg. Seit 18 Jahren lebt sie jetzt aber schon in Helsinki.
Hyvät matkustajat, seuraavana Tikkurila. Уважаемые пассажиры, следующая станция Tikkurila.
Dort hat Nadja an diesem Nachmittag den Schnellzug Allegro in Richtung russische Grenze bestiegen, um mal wieder ihren Bruder in Petrozavodsk zu besuchen. Seit 2010 verbindet der Allegro viermal täglich Helsinki mit St. Petersburg in beide Richtungen und benötigt 3,5 Stunden für die knapp 400 Kilometer lange Strecke. An Nadjas Fensterplatz in der zweiten Klasse rauscht bei Tempo 250 die typische Landschaft Südkareliens vorbei. Birken- und Fichtenwälder, immer mal wieder kleine oder größere Seen. Und natürlich die für ganz Skandinavien typischen rot-weißen Blockhäuschen, in Finnland Mökki genannt. Hinter der finnischen Grenzstation Vainikkala bleibt die Landschaft gleich. Von den Menschen könne man das nicht unbedingt behaupten, findet Nadja Kahunen.
Es ist schon merkwürdig, zwei Länder, die so nah beieinander liegen. Und doch unterscheidet sich die russische Mentalität extrem von der der Finnen. Die sind sehr ruhig, pflichtbewusst, gesetzestreu. Finnen sind sehr berechenbar in allem, was sie denken und tun. Sie planen alles im Voraus, weil sie es nicht mögen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Russen sind das völlige Gegenteil davon. Alles wird irgendwie dem Zufall überlassen. Man lebt in den Tag hinein, was morgen ist, egal. Für Finnen wäre eine solche Einstellung der totale Stress. Sie brauchen Sicherheit, kein Abenteuer.
Inzwischen hat sich Nadja gewöhnt an die Finnen und ihre Eigenheiten. Aber gerade am Anfang sei es ihr sehr schwer gefallen, wirklich anzukommen in ihrer neuen Heimat.
Das erste Jahr war hart. Ich kam einfach nicht klar mit allem, dem Land, den Menschen. Ich habe damals mit einer Freundin Wirtschaft studiert hier. Alle paar Wochen bin ich aber nach Russland gefahren. Wobei das Problem nicht die Sprache war. Ich habe ja als Kind schon Finnisch gelernt, weil mein Vater finnischstämmig ist. Für mich war das eine einzige Leere hier. Alles schien mir tot zu sein. Es war nichts los.
Natürlich sind das sehr subjektive Eindrücke eines jungen Menschen. Das weiß auch die 43-Jährige, die heute vor allem als Übersetzerin in Helsinki arbeitet. Die Frage, was Finnen und Russen eint, vor allem aber was sie trennt, diese Frage treibt Nadja aber bis heute um. Vor einigen Jahren hat sie ihre Gedanken dazu in einem Artikel der russischsprachigen Online-Zeitung Novosti Helsinki niedergeschrieben, unter dem Titel »Mein persönlicher Blick auf die Russophobie in Finnland«. Klar, der Titel sei natürlich schon provokant, weiß auch Nadja. Auch glaubt sie nicht, dass eine Mehrheit der Finnen wirklich Angst empfinde vor Russland. Aber immer wieder stellt sie ein gewisses Unbehagen gegenüber allem Russischen fest. Die Stadt Lappeenranta. Letzter Halt vor der Grenze zu Russland. Eine sechsköpfige Männergruppe besteigt den Allegro-Zug und bezieht in Nadjas Abteil unüberhörbar gut gelaunt ihre Plätze. Von Unbehagen bei den Männern keine Spur. Ganz im Gegenteil. Die sechs Freunde sind Eishockey-Fans von Jokerit Helsinki. Ihr Team spielt an diesem Wochenende auswärts gegen St. Petersburg. Und zur richtigen Einstimmung wird beim Zugpersonal erst einmal eine ordentliche Ladung Bierdosen geordert. Sie seien schon öfter nach Russland gefahren zu spielen ihres Teams, erzählt Jari, einer aus der Gruppe, mit einem halben Liter Bier in der Hand. Für ihn ist das nichts Besonderes.
Das mit dem Eishockey ist schon eine gute Sache. Es schafft auf eine unkomplizierte Art etwas Gemeinsames. Vor allem zwischen Helsinki, unserer Hauptstadt, und St. Petersburg, immerhin der zweitgrößten Stadt in Russland.
In Jaris Heimatstadt Lappeenranta sind vor allem Russen zugestiegen in den Allegro. Der Ort liegt nur 25 Kilometer von der Grenze entfernt und ist deshalb bei Einkaufstouristen äußerst beliebt. Die Menschen aus der Region St. Petersburg oder dem grenznahen Vyborg schätzen das Warensortiment in finnischen Supermärkten und Kleiderläden. Ein Visum für den Schengen-Raum ist ohne großen Aufwand zu bekommen und sämtliche Gepäck- und Passkontrollen finden zumindest im Schnellzug Allegro während der Fahrt statt. Über die vergangenen Jahre haben auch immer mehr Russen ihren Wohnsitz vor allem in die grenznahen Regionen Ostfinnlands verlegt, haben Häuser gekauft dort. Allein in Lappeenranta sind von 70.000 Einwohnern heute rund 4.000 russischsprachig. Schon 1996 wurde hier die Ite Suomen Kollu gegründet, die russisch-finnische Schule Ostfinnlands, mit weiteren Zweigstellen in den Nachbargemeinden Imatra und Joensuu. Außer der staatlichen russischen Schule in Helsinki sei sie die einzige ihrer Art in ganz Finnland, berichtet die Schuldirektorin Katri Antila. Sie spricht selbst fließend Russisch, hat viele Jahre lang im Nachbarland gelebt und gearbeitet.
Ich stelle mit Freude fest, dass viele finnische Familien inzwischen verstanden haben, wie wichtig und nützlich es ist, Russisch zu lernen. Egal, was die Schüler später machen, Russisch öffnet dir viele Türen, vor allem hier in der Grenzregion. Wenn unsere 16-, 17-Jährigen hier Nebenjobs suchen, ist eine der ersten Fragen: Kannst du Russisch? Ohne Russischkenntnisse kann man hier gar nicht arbeiten, wenn es um Dienstleistungen geht, in Geschäften und so weiter. Das liegt an den vielen russischen Touristen, die zu uns kommen.
Finnische Schüler müssen Schwedisch lernen. Die Sprache ist Pflichtfach. Eigentlich. Die Ite Suomen Kollu ist landesweit die einzige Schule, an der das nicht so ist. Schwedisch spielt in Ostfinnland kaum eine Rolle, sagt Katri Antila. Es werde aber fakultativ angeboten an ihrer Schule. Dafür lernen hier alle Kinder Russisch. Auch Fächer wie Biologie oder Geschichte werden ab einer bestimmten Altersstufe nicht nur auf Finnisch, sondern auch auf Russisch unterrichtet. Zwei Drittel der Schüler stammen aus finnischen, der Rest aus russischsprachigen Familien.
Natürlich gibt es aber auch nach wie vor Vorurteile bei vielen Finnen. Alles Russische wird da erstmal kategorisch abgelehnt. Russland ist schlecht und so weiter. Viele unserer muttersprachlichen Schüler kommen auch zu uns, weil sie an anderen Schulen Probleme hatten, gemobbt wurden wegen ihrer Herkunft. Diese Vorurteile haben zum einen mit dem Krieg zu tun. Als ich meinem Großvater mit 16 erzählte, dass ich Russisch lernen will, sagte er nur: Dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Er hat im Winterkrieg 1938-39 gegen die Russen gekämpft und meine Oma wurde nach dem Ende des Krieges vertrieben aus dem damals noch finnischen Teil Kareliens um Vyborg herum, der heute ja russisch ist. In den 90ern kamen dann reiche Russen über die Grenze mit ihren dicken Autos und Taschen voller Geld. Das ist aber lange vorbei. Heute ist es die russische Mittelklasse, die man hier trifft. Ganz normale Leute, Arbeiter, die zum Einkaufen hierher kommen.
Oder eben um zu bleiben in Finnland. Die Zahl der Russischsprachigen steigt jedenfalls seit Jahren stetig. Von 30.000 im Jahr 2000 auf aktuell 80.000. Dabei gesellen sich zu den Menschen aus Russland auch noch russischstämmige Esten, die in der kleinen Baltenrepublik rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen. Finnische Statistiker haben errechnet, dass es bis zum Jahr 2050 240.000 Russischsprachige im Land geben könnte. Für das kleine Finnland mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern eine ganze Menge. Und schon heute gibt es Diskussionen darüber, ob Schüler nicht überall in Ostfinnland lieber Russisch statt Schwedisch als Pflichtfach lernen sollten. Oder ob Russisch perspektivisch sogar den Status einer offiziellen Minderheitensprache wie Schwedisch erhalten könnte. Schuldirektorin Katri Antila jedenfalls würde das begrüßen. Umgekehrt versteht sie nicht so recht, warum viele Finnen im aktuellen Unabhängigkeitsjahr das Thema Russland quasi ausblenden. Eigentlich müssen wir den Russen ja sogar dankbar sein, denn sie hätten ja vor 100 Jahren Finnland in die Freiheit entlassen. Soweit würde der Politologe Charlie Salonius Pasternak zwar nicht gehen, aber auch er betont, 100 Jahre sind eine lange Zeit und für die Finnen hätte es auch anders laufen können. Immerhin blieb das Land auch nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig, obwohl es zeitweilig an der Seite der deutschen Wehrmacht gegen die Rote Armee gekämpft hatte.
Two words. One is what Finnish former President Koivisto said when he was asked about Finland, which is survival.
Zunächst einmal, um mit den Worten des früheren finnischen Präsidenten Mauno Koivisto zu sprechen, die größte Errungenschaft ist durchaus, dass Finnland diese 100 Jahre als unabhängiger Staat überlebt hat. Mir persönlich ist es allerdings zu wenig. Ich würde sagen, Überleben plus Fortschritt. Denn wenn Sie sich Finnland um das Jahr 1900 anschauen, dann war das einer der absolut ärmsten und rückständigsten Orte in ganz Europa. Keine Industrie, nur Landwirtschaft, viel Armut. Und dann hat sich etwas entwickelt, was häufig mit Schlagwörtern wie Wohlfahrtsstaat oder finnische Bildung beschrieben wird.
And now kind of through Nordic welfare state, education, all these things. It tends to do quite well.
Manche Finnen sagen ja selbst heute noch im Spaß über sich, sie seien erst vor kurzem von den Bäumen heruntergeklettert. Und tatsächlich war es ein steiler Aufstieg vom Agrarstaat zum Hightech-Riesen und PISA-Primus. Erst nach den beiden Weltkriegen entstand die Schwermetallindustrie, der Dienstleistungssektor wuchs. Und damit entwickelte sich eine Mittelklasse, die schnell begriff, dass Bildung ein Schlüssel zu gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wachstum ist. Vor allem im IT-Sektor ging Finnland in Riesenschritten voran. Seit 2010 ist der Breitband-Internetzugang als Grundrecht gesetzlich festgeschrieben. Es gibt mehr als 90% Internet-User, ein weltweiter Spitzenwert. Inbegriff finnischer Innovationskraft war seit den 1990er Jahren Nokia. Das Unternehmen, benannt nach einer westfinnischen Kleinstadt, war über viele Jahre Weltmarktführer für Mobiltelefone, gehört aber seit 2014 zu Microsoft. Nokia hatte ganz einfach den Trend zum Smartphone verschlafen, der Samsung und Apple groß gemacht hat. Der Nokia-Niedergang ist auch ein Sinnbild für die wirtschaftlichen Probleme im Rest des Landes. Denn von der weltweiten Finanzkrise 2008 haben sich die Finnen bis heute nicht richtig erholt. Erst seit 2015 wächst die Wirtschaft wieder zaghaft, im laufenden Jahr immerhin um 1%. Finnland ist vom einstigen Musterknaben im hohen Norden zum Problemkind in Europa geworden. Was indirekt auch mit dem großen Nachbarn im Osten zu tun hat. Denn Russland ist neben Deutschland und Schweden wichtigster Außenhandelspartner. Und so treffen die in der Krimkrise verhängten EU-Sanktionen gegen Moskau neben Russland selbst wohl kein anderes Land so hart wie das kleine Finnland. Wie risikobehaftet die wirtschaftliche Nähe zu Russland mitunter ist, zeigt sich auch im Energiesektor. Der sei schon seit den 1970er Jahren Dreh- und Angelpunkt der finnisch-russischen Beziehungen gewesen, betont Veli-Pekka Tynkkynen, Geograf und Energieexperte an der Uni Helsinki.
We have, for example, from the 70s, two nuclear power units that are built by Soviets.
Wir haben zwei Atomkraftwerke in Finnland, beide gebaut von den Sowjets in den 70er Jahren. Aktuell baut das finnische Energieunternehmen Fennovoima einen weiteren Reaktor im nordfinnischen Pyhäjoki. Ursprünglich mit der deutschen Firma E.ON als Partner, was auch ein Zeichen setzen sollte. Wir sind nicht nur abhängig von Russland. E.ON hat sich aber zurückgezogen. Stattdessen gehört jetzt ein Drittel der geplanten Anlage der staatlichen russischen Atomenergieagentur Rosatom. Die Abhängigkeit von russischer Energie ist generell sehr groß. Wir haben zwar heute schon 40% erneuerbare Energien in Finnland, der Rest ist fossil. Und von diesen Fossilen kommen zwei Drittel aus Russland. Öl, Kohle, Gas und auch Uran.
So our dependence on Russian oil, coal, gas, uranium is very high.
Darum ist besonders der neue Nuklearreaktor in Pyhäjoki vielen Finnen ein Dorn im Auge. Es gab massive Proteste von Umweltschutzverbänden und den finnischen Grünen, wobei auch immer wieder das russische Engagement bei dem Projekt kritisiert wird. Unterschwellig färbe das Thema vielleicht sogar auf die 100-Jahr-Feierlichkeiten ab, mutmaßt Veli-Pekka Tynkkynen. Jahre finnische Unabhängigkeit. Und welche Rolle wird Russland dabei zugestanden? Eine vertrackte Situation ist das, in der die Finnen lieber nicht die ganz große Party feiern, sondern eher nordisch kühl zu Werke gehen. So formuliert es zumindest der Politologe Charlie Salonius Pasternak.
There's not a carnival atmosphere. It's Finnish Independence Day normally even is a.
Die Finnen feiern nicht Karneval, weil ihr Land 100 Jahre alt wird. Der Unabhängigkeitstag ist sowieso eher eine ernste Angelegenheit hier. Vielleicht, weil er im Dezember liegt. Aber auch im Sommer wäre das nicht anders, denke ich. Was Russland angeht, stecken die Finnen da in einer Art psychologischem Dilemma. Auf der einen Seite willst du gut mit deinen Nachbarn auskommen, du treibst Handel mit ihnen, schickst finnische Eishockeyspieler in die russische Liga, empfängst jedes Jahr Millionen russischer Touristen. Gleichzeitig ist im Hinterkopf dieses ständige unterschwellige Wissen darum, dass die einzige potenzielle Sicherheitsbedrohung von eben diesem Nachbarn Russland ausgeht. Aber das ist so klar und allgegenwärtig, dass man es nicht dauernd laut aussprechen muss.
Unkomplizierter ist es dann doch beim Eishockey. 3:1 gewinnt Jokerit Helsinki zu Hause gegen die Mannschaft aus Kasan. Einige Tage später muss sich das finnische Hauptstadtteam dann in St. Petersburg geschlagen geben. 4:3 nach Verlängerung. Ausgleichende Gerechtigkeit unter Nachbarn im hohen Norden.